Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Sai Ram, mein Name ist Detlef Schmidt. Wir legen diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen nieder. Heute möchten wir mit dem Thema Gewohnheiten fortfahren. Im ersten Teil unserer Sendung haben wir erfahren, dass der Wert des menschlichen Lebens unter anderem darin besteht, dass wir, anders als die Tiere, unsere Gewohnheiten ändern können. Heute wollen wir einmal schauen, wie wir das tun können und warum es manchmal nicht so leicht ist, seine Gewohnheiten zu ändern. Swami sagt, wenn er, der Mensch, sein gewohnheitsmäßiges Denken und seine Vorstellung ändert, dann kann er auch seinen Charakter ändern. Ein Mensch ist durchaus in der Lage, seine Schwächen zu überwinden. Wurde nicht der Räuber Angulimala durch Buddha zu einem gütigen Menschen? Wurde aus dem Dieb Ratnakara nicht der weise Valmiki? Durch bewusste Bemühungen kann jeder seine Gewohnheiten ändern und seinen Charakter läutern. Aus dem Volksmund kennen wir die Sätze, der Mensch ist ein Gewohnheitstier oder die Macht der Gewohnheit. Ich habe mich einmal gefragt, wie wir eigentlich zu unseren Gewohnheiten kommen. Da fiel mir ein, dass wir ja die Verhaltensweisen täglich wiederholen, also üben müssen. Und in ganz hartnäckigen Fällen müssen wir sie sogar trainieren. Wenn zum Beispiel ein junger Mensch beginnt zu rauchen oder Alkohol zu trinken, wehrt sich der Körper anfangs dagegen. Wir müssen so lange gegen den Widerstand des Körpers antrainieren, bis er den Widerstand aufgibt. Erst dann erfahren wir das, was wir Genuss nennen. Wir haben dann eine Gewohnheit, eine Angewohnheit. Im Duden steht, dass eine Gewohnheit oder eine Angewohnheit eine Verhaltensweise ist, die wiederholt wird. Aber was veranlasst uns, eine Verhaltensweise immer wieder zu wiederholen? Was geht dem voraus? Auch hier finden wir eine Antwort bei Swami. Er sagt, Der Mensch ist ein handelndes Wesen, ununterbrochen in Aktion, verstrickt in die unterschiedlichsten Tätigkeiten und Vorhaben. Das ist eine wohlbekannte Tatsache. Manch einer hat das Gefühl, die 24 Stunden reichten ihm für seine Aktivitäten nicht aus. Trinken, essen, lesen, gehen, sitzen und nebenher träumen. Hassen, prahlen, loben, trauern, lachen, Trübsal blasen, hoffen. Die Reihe ließ sich endlos fortsetzen. Solche und ähnliche Tätigkeiten füllen die gesamte Lebenszeit aus. Sie sind aufs Engste mit dem Denken und Fühlen verbunden. Das macht aus dem Leben eine reine Ansammlung von gewohnheitsmäßigen Handlungen, die wiederum eine Auswirkung auf den Charakter und die Persönlichkeit eines Menschen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist also das Denken und Fühlen, das all unseren Handlungen vorausgeht. Swami hat eine einfache und bildhafte Sprache gewählt, um uns die Zusammenhänge deutlicher zu machen. Er sagt: Sähe einen Gedanken, dann erntest du eine Tat. Sähe eine Tat, dann erntest du eine Neigung. Sähe eine Neigung, dann erntest du eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit, dann erntest du einen Charakter. Und sähe einen Charakter, dann erntest du ein Schicksal. Demnach liegt das Schicksal in deinen Händen.
ओ मेरे साई भगवान साई
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 साई राम साई राम साई राम साई राम जगत के दाता हे सारे जगत के स्वामी
हे सारे जगत के दाता हे सारे जगत के स्वामी
ओ मेरे साई भगवान साई
ओ मेरे साई भगवान साई
साई राम साई राम साई राम साई राम साई भगवान साई
ओ मेरे साई भगवान साई
जग रूठे तुम रूठ न जाना
जग रूठे तुम रूठ न जाना
जग भूले तुम भूल न जाना
जग भूले
Wie schwierig es ist, unliebsame Gewohnheiten wieder loszuwerden, wissen wir alle. Jeder von uns hat da so seine Erfahrungen. Deshalb ist es sicher besser, erst gar keine schlechten Gewohnheiten anzunehmen. Mir fällt da eine Begebenheit zum Thema Kaffee ein. Kaffee ist bei mir positiv besetzt. Kaffee trinken war bei uns zu Hause immer mit Ruhe, mit sich Zeit nehmen, Entspannung, Frieden und Freude verbunden. Wir Kinder haben unsere Eltern dann so erlebt. Später als Student habe ich natürlich auch Kaffee getrunken und damit immer eine schöne Zeit gehabt. Im Berufsleben wurde mein Kaffeekonsum immer mehr, bis ich Kaffee eines Tages nicht mehr vertragen habe. Mein Magen hat gestreikt. Also habe ich damit aufgehört. Circa 15 Jahre später waren meine Frau und ich bei einer Freundin mehrere Tage zu Besuch. Sie hatte die Angewohnheit, täglich zum Frühstück einen Espresso zu trinken. Den Duft kannte ich gut und ein Wohlgefühl kam in mir hoch. Dann bot sie mir einen Espresso an. Bis dahin hatte mich das nicht interessiert, also dachte ich bei mir, dass es ja nicht schlimm sein kann, ihn einmal zu probieren. Und der Espresso hat geschmeckt. Am nächsten Tag das gleiche Spiel. Am dritten Tag habe ich dann am Nachmittag gefragt, ob ich einen Espresso haben kann. Als wir wieder zu Hause waren, begann für meine Frau und mich eine Kaffeezeit. Wir taten etwas, was wir bis dahin noch nicht getan hatten. Wir gingen regelmäßig in einen Café und überlegten uns sogar, ob wir uns eine Espressomaschine kaufen sollten. Es hat einige Monate und auch einige Anstrengungen gebraucht, bis ich diese Gewohnheit wieder aufgeben konnte. Wir müssen demnach genau aufpassen, was wir tun. Eine kleine, unscheinbare Handlung, die nicht sofort korrigiert wird, kann später zu dramatischen Folgen führen. Dass dem so ist, hat uns Swami in der folgenden Geschichte erzählt.
Wehret den Anfängen. Mit ihrem Söhnchen auf dem Arm ging eine junge Mutter auf den Markt. Sie kam nah an einer Obsthändlerin vorbei, die einen Korb mit Früchten trug. Da streckte das Kind seinen Arm aus, nahm sich eine Banane und fing an, sie zu essen. Die Mutter bemerkte es und fragte das Kind, wie es an die Banane gekommen sei. Der Kleine sagte, er habe sie sich aus dem Korb der Händlerin genommen. Da zwinkerte sie ihm zu und sagte, »Du kleiner Lausbub!« Als der Junge größer geworden war, fand er nichts dabei, kleine Diebereien zu begehen. Er stahl in Läden und aus Handtaschen. Als er erwachsen war, beging er Einbrüche. Im Zuge eines Raubüberfalls wurde er sogar zum Mörder. Schließlich wurde er verhaftet. Man brachte ihn ins Gefängnis und verurteilte ihn zum Tode. Vor der Vollstreckung des Todesurteils wünschte er, noch einmal seine Mutter zu sehen. Sie wurde hereingebracht. Tränenüberströmt beklagte sie das tragische Los ihres Sohnes. Er winkte sie näher zu sich heran, als ob er sie zum Abschied noch einmal umarmen wollte. Aber plötzlich legte er die Hände um ihren Hals und versuchte, sie zu erdrosseln. Die Wärter sprangen herbei und rissen die beiden auseinander. Da schrie der Sohn: »Sie ist an allem schuld! Sie hat die Strafe verdient! Ihretwegen bin ich auf die schiefe Bahn geraten. Hätte sie mich damals, als ich mit 3 Jahren die Banane vom Korb der Obsthändlerin stahl, zurechtgewiesen, statt sich über mich zu amüsieren, wäre ich niemals zum Verbrecher geworden.«
Saira, hey, dear bandhu Saira.
Wie können wir unsere schlechten Gewohnheiten ändern? Welche Möglichkeiten gibt es, uns von ihnen zu befreien? Swami sagt, der Mensch hat in sich selbst, in seiner unmittelbaren Reichweite, immer die Möglichkeit, gegen seine üblen Neigungen anzukämpfen und seine schlechten Gewohnheiten abzulegen. Durch selbstlosen Dienst, Verzicht, Hingabe und Gebet, sowie mit Hilfe seiner Vernunft, kann er alte Gewohnheiten, die ihn an die Welt binden, aufgeben und neue allmählich in sein Leben einfließen lassen, die ihn den göttlichen Weg entlang führen. Der Mensch hat den Augen, den Ohren und der Zunge den Luxus beigebracht, unaufhörlich nach Neuheiten zu verlangen. Nun muss er seine Sinne zu entgegengesetzten Neigungen erziehen, nämlich sich ganz bewusst auf wahre, bleibende Werte zu konzentrieren. Von diesem Standpunkt aus muss er alle seine Handlungen von Minute zu Minute überprüfen. Denn jede Handlung ist wie der Schlag auf einen Meißel, mit dessen Hilfe der Stein der menschlichen Persönlichkeit geformt wird. Ein verkehrter Schlag kann den Stein verformen oder sogar zerstören. Deshalb muss selbst die kleinste Handlung mit großer Sorgfalt und Hingabe ausgeführt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir erreichen unser Ziel, gute Gewohnheiten zu entwickeln und schlechte zu unterlassen, indem wir uns ganz bewusst auf wahre bleibende Werte konzentrieren und sie auch praktizieren. In der folgenden Geschichte von Bhagavan Sri Satya Sai Baba erfahren wir, dass das Praktizieren der fünf menschlichen Werte Wahrheit, Rechtschaffenheit, Liebe, Frieden und Gewaltlosigkeit ein sehr kraftvoller Weg ist, um schlechte Gewohnheiten aufzugeben. Es kann unser Leben grundlegend verändern.
Gib zumindest eine schlechte Gewohnheit auf. Es gab einst einen großen Meister, der vielen Menschen half, in ihrer Spiritualität Fortschritte zu machen. Wenn jemand zu ihm kam und ihn bat, ihn einzuweihen, untersuchte er als erstes das Verhalten und den Charakter des Betreffenden, um herauszufinden, welche Fähigkeiten er besaß. Entsprechend dieser Fähigkeiten und dem Stand seiner Entwicklung gab er dann ein Mantra. Eines Tages kam ein Dieb, der erkannt hatte, was für ein großer Mann der Meister war, zu ihm und bat um ein Mantra. Der Meister sagte, »Gut, mein Sohn, was sind deine Eigenschaften? Was für Fehler hast du?« Der Dieb antwortete,
»Meine erste schlechte Eigenschaft ist, dass ich nachts von Haus zu Haus gehe, einbreche und stehle. Und weil ich die Nacht mit Stehlen verbringe, betrinke ich mich am Tage und schlafe mich aus. Das Trinken ist meine zweite schlechte Eigenschaft. Damit ich nicht erwischt werde, muss ich manchmal, um meine Haut zu retten, die Polizei auf eine falsche Fährte locken und Lügen erfinden. Das ist meine dritte schlechte Eigenschaft.«
Der Meister fragte den Dieb, »Gut, mein Kind, du sagst, du stiehlst, trinkst und sagst die Unwahrheit. Könntest du eine dieser schlechten Eigenschaften aufgeben?« Der Dieb überlegte eine Weile hin und her.
»Wenn ich nicht stehle, wie soll ich meine Frau und meine Kinder ernähren? Nein, das Stehlen kann ich nicht aufgeben. Und nur wenn ich meinen kräftigen Körper gesund halte, kann ich der Polizei immer wieder entkommen. Also brauche ich viel Schlaf. Und das Trinken hilft mir, am Tag Schlaf zu bekommen. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass ich oft geschnappt werde. Ich werde also das Lügen aufgeben.«
Laut sagte er,
»Ich könnte das Lügen aufgeben.«
Worauf ihn der Meister fragte, »Versprichst du, dass du von morgen an immer die Wahrheit sagen wirst?« Der Dieb antwortete,
»Ganz sicher. Sogar von heute an will ich nur mehr die Wahrheit sprechen.«
Es war sein fester Entschluss. Und tatsächlich machte er sich von dem Tag an zur Gewohnheit, die Wahrheit zu sagen, wohin er auch ging. Noch am gleichen Abend schlich er sich im Schutze der Dunkelheit zum Palast des Königs, um dort einzubrechen. Auf der Terrasse des Palastes stieß er auf einen anderen Mann. »Wer bist du? Und was willst du hier?« flüsterte der andere.
»Ich bin ein Dieb und will einbrechen.« Ich auch. Komm, lass uns gemeinsame Sache machen.
Sie sprachen miteinander ab, dass sie die Beute brüderlich teilen würden, dann brachen sie in die Schatzkammer ein. Als sie die Edelsteine unter sich aufteilten, bekam der ehrliche Dieb plötzlich Mitleid mit dem König, der nun ohne jede Reserve vor völlig leerer Staatskasse dastehen würde. Er schlug seinem Komplizen vor, wenigstens einen Diamanten liegen zu lassen. Der war damit einverstanden. Als sie fertig waren und sich voneinander verabschiedeten, sagte der eine Einbrecher, der kein anderer war als der König selbst, zum ehrlichen Dieb: »Wir haben gut miteinander gearbeitet. Gib mir doch deine Adresse. Vielleicht unternehmen wir wieder einmal etwas zusammen.« Am nächsten Morgen verbreitete sich die Nachricht, die Schatzkammer sei geplündert worden. Der König beauftragte seinen Finanzminister, die Sache zu untersuchen und den Schaden festzustellen. Als der Minister allein in die Schatzkammer kam, fand er den übrig gelassenen Diamanten. Er wunderte sich, dass die Einbrecher ihn übersehen hatten, und steckte ihn in seine eigene Tasche. Dann meldete er dem König, die Staatskasse sei restlos ausgeraubt. Daraufhin ließ der König seinen nächtlichen Kumpan kommen und forderte ihn auf, den Hergang der Tat zu schildern. Der ehrliche Dieb gab freimütig zu, mit seinem Komplizen zusammen alle Schätze bis auf einen größeren Diamanten gestohlen zu haben. Nun wurde nach dem übrig gebliebenen Diamanten geforscht, und es dauerte nicht lange, da fand man ihn in der Hosentasche des Ministers. Natürlich wurde er sofort wegen Unehrlichkeit seines Amtes enthoben, und an seiner Statt ernannte der König den ehrlichen Dieb zum Minister. Der gab daraufhin auch seine anderen schlechten Gewohnheiten auf und wurde zur Freude seines Meisters über die Grenzen des Königreichs hinaus als ehrbarer Schatzmeister bekannt.
Thank you.
Nun kennen wir schon einige Möglichkeiten, uns von den schlechten Gewohnheiten zu befreien. Dazu gehören selbstloser Dienst, Verzicht, Hingabe und Gebet und das Praktizieren der 5 menschlichen Werte. Es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht schon einmal versucht hat, ihm unliebsame Gewohnheiten zu ändern. Ich denke da nur an die vielen guten Vorsätze zum Jahreswechsel. Doch es dauert nicht lange und die guten Vorsätze sind dahin. Aber warum gelingt es uns nicht, unsere guten Vorsätze dauerhaft in die Tat umzusetzen? Swami sagt dazu: Ihr müsst herausfinden, warum ihr diese Anhänglichkeit an den Körper habt. Dazu ein kleines Beispiel. Jeder weiß, dass es nicht recht ist, zu lügen. Viele Menschen schwören sich zu dem einen oder anderen Zeitpunkt im Leben, dass sie ab sofort nie wieder lügen werden. Aber kaum sind sie wieder in ein Gespräch verwickelt, lügen sie erneut. Nehmt einen Geschäftsmann, der genau weiß, dass er nicht betrügen darf. Er fasst den Entschluss, sich einzuschränken und nur einen angemessenen, bescheidenen Gewinn zu machen. Aber tags darauf greift er schon wieder zu unlauteren Mitteln. Oder jemand beschließt, nicht mehr zu klatschen und andere mit der Art seiner Rede zu verletzen, hat aber innerhalb von Minuten sein Gelübde vollkommen vergessen und beginnt, einen anderen Menschen zu kritisieren. Der Mensch scheint ganz und gar keinen steten Geist zu haben. Ohne einen steten, festgefügten Geist ist es ihm unmöglich, seine Handlungen unter Kontrolle zu bekommen. An einem Tag, an dem er seine Heiligkeit spürt, mag er an nichts anderes denken als an Gott und dass er fasten will. Doch nach einiger Zeit findet er eine Entschuldigung und sagt sich: Lass mich doch wenigstens Tee trinken und ein paar Kekse essen. Wenn der Mensch fortwährend in dieser Art von seinen festen Entschlüssen abweicht, muss eine sehr mächtige Wesenheit in ihm an der Arbeit sein, die ihn ständig zu Fall bringt. Wenn dieser mächtige Instinkt oder Zwang in ihm nicht wäre, würde er seine Entschlüsse nicht ändern und er wäre imstande, seinen Willen zu gebrauchen, um an der erklärten Disziplin festzuhalten. Aber es gibt diese Macht, diese verborgene Kraft in ihm, die er nicht besiegen oder auch begreifen kann. Wenn er sich tiefer damit beschäftigt und versucht herauszufinden, worin diese Kraft wirklich besteht, wird er entdecken, dass sie mit den 3 Gunas, den 3 Grundstimmungen des Menschen zusammenhängt. Es sind dies Sattva, Rajas und Tamas, Ausgeglichenheit, Aktivität oder Bewegung und Trägheit bzw. Inaktivität. Diese Zustände werden durch die Art der Nahrung und durch den Schlaf genährt und aufrechterhalten. Von diesen 3 sind Rajoguna und Tamoguna diejenigen, die ihn dazu anstiften, den falschen Weg einzuschlagen. Rajoguna hat eine Tochter mit Namen Begierde. Tamoguna hat einen Sohn mit Namen Zorn. Der vordringlichste und mächtigste Zwang, der den Menschen dazu bringt, seine Vorsätze fallen zu lassen, ist diese Tochter der Aktivität, die Begierde. Die Begierde fungiert als Anführerin oder Vorreiterin aller üblen Eigenschaften. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir möchten an dieser Stelle nicht weiter auf das Thema Nahrung, Zorn und Begierde eingehen. Es ist aber wichtig zu wissen, dass diese einen großen Einfluss auf unsere Entschlusskraft haben. An dem nun folgenden Beispiel erklärt uns Bhagavan, wie wir tief verwurzelte schlechte Gewohnheiten ausmerzen und durch gute ersetzen können.
Es ist sehr schwierig, eine Geburt als menschliches Wesen zu erreichen. Ihr müsst euch Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie ihr diese seltene Chance, die euch gegeben wurde, richtig nutzt. Entwickelt gute Gewohnheiten, die euch helfen, Schwächen wie Zorn und Begierden, die diese goldene Chance zunichte machen, zu überwinden. Wie können so tief verwurzelte schlechte Gewohnheiten ausgemerzt und durch gute ersetzt werden? Hier ist ein Beispiel. Eines Tages läuft euch ein Hund zu. Er ist hübsch und ihr würdet ihn gern behalten. Ihr wisst nicht, wem er gehört, und um eine Weile seine Gesellschaft zu haben, gebt ihr ihm zu fressen. Am nächsten Tag kommt der Hund etwa um die gleiche Zeit wieder und wieder gebt ihr ihm etwas zu fressen und genießt es für eine Weile, dass er bei euch ist. So geht das nun jeden Tag. Allmählich entwickelt sich eine Anhänglichkeit und nun kommt der Hund regelmäßig und verbringt mehr und mehr Zeit bei euch. Eines Tages erkennt ihr, dass der Hund nicht mehr weggehen wird. Aber die Freude, die ihr beim Betrachten physischer Schönheit habt, hält nicht lange an. Und sobald ihr mit dem Anblick keine Freude mehr verbindet, wird sie euch sogar lästig. Im Fall des Hundes werdet ihr es leid, ihn ständig um euch zu haben, und ihr sucht nach einer Methode, ihn wieder loszuwerden. Als erstes müsst ihr euch fragen, warum sich der Hund an eure Fersen geheftet hat und nun in eurem Haus lebt. Der Grund ist, dass ihr ihn vom ersten Mal an, als er kam, regelmäßig jeden Tag gefüttert habt. Ihr habt ihn auch gestreichelt und bewundert und ihm überhaupt viel Aufmerksamkeit geschenkt. Diese täglich sich wiederholende Gewohnheit hat eine Bindung zwischen euch und dem Hund entstehen lassen. Ihr müsst nun eine neue Übung, Abhyasa, täglich und systematisch praktizieren, damit diese Bindung gelöst werden kann und ihr den Hund loswerdet. Die beste Methode ist, den ursprünglichen Vorgang, der die Bindung geschaffen hat und euch den Hund so lieb hat werden lassen, umzukehren. In dem Fall des Hundes bedeutet das, dem Hund einige Tage nichts mehr zu fressen zu geben und ihm keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken. Dann wird er euch von sich aus verlassen. Übung ist also wichtig. Durch Übung habt ihr euch gewisse Bindungen und unerwünschte Eigenschaften angeeignet und durch Übung könnt ihr sie ändern. Die Bhagavad Gita sagt, dass für alle Dinge regelmäßiges Üben der Ausgangspunkt ist. Im 12. Kapitel über Bhakti-Yoga heißt es, dass ihr durch Übung Wissen erlangen werdet und durch Wissen gelangt ihr zur Meditation. Durch Meditation entwickelt ihr Opfergeist und nur wenn ihr opferbereit seid, werdet ihr inneren Frieden erlangen. Es beginnt also alles mit Abhyasa, beständigem Üben. Viele Inkarnationen hindurch seid ihr immerzu verliebt gewesen in das Schöne und habt euch auf den Zorn und die Begierden eingelassen, bis diese Leidenschaften in euch tiefe Wurzeln geschlagen haben. Ihr seid euren Wünschen hörig geworden. Worte reichen nicht aus, um sich von ihrer Herrschaft zu befreien. Ihre Wurzeln sind zu stark. Wenn ihr sie nur an der Oberfläche abhackt, werden sie immerzu neue Sprossen treiben. Wenn Wünsche und Begierden ein Teil von euch geworden sind, könnt ihr nur durch Umkehrung des Vorgangs, durch das Praktizieren der Loslösung und des Verzichts lernen, diese tief eingefleischten Übel zu vertreiben. Im Anfang sehen die Begierden und Wünsche ungeheuer attraktiv und liebenswert aus. Nach einiger Zeit entwickelt ihr Abscheu vor ihnen, aber zu diesem Zeitpunkt ist es bereits ziemlich schwierig, wenn nicht unmöglich, sich von ihnen zu befreien. Deshalb ist es das Beste, sich gleich zu Anfang von ihnen loszusagen, Verzicht zu üben und diese Übungen einen Teil eures Wesens werden zu lassen, sodass dem Begehren kein Raum und keine Aufmerksamkeit mehr gegeben ist. Ohne solchen Opfersinn und die Fähigkeit, den Versuchungen zu widerstehen, werdet ihr nicht imstande sein, die Gnade des Herrn zu erlangen. Ein Ochse oder ein Pferd, das nicht zu bändigen ist, ein Auto ohne Bremsen oder ein Leben, das nicht auf Sinneskontrolle aufbaut, sind gefährlich. Sinneskontrolle ist etwas sehr Wichtiges. In den Yoga-Sutras betont Patanjali die Notwendigkeit, die Neigungen des Denkens, welches in alle Richtungen auszuschlagen und den Begierden nachzulaufen gewohnt ist, streng zu überwachen. Das Denken und Fühlen und die Sinne dürfen sich nur innerhalb festgesteckter Grenzen bewegen. Selbst Glück kann schädlich sein, wenn es überquillt.
जिसने सजाई खुशियां हमारी जिसने बसाया जहां सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं मां जिसने सजाई खुशियां हमारी जिसने बसाया जहां सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं मुझ में दिल धड़कन सा एक अटूट सरिश्ता मात पिता गुरु भगवान और तुम हो नेक फरिश्ता मैं अबूद अज्ञानी बालक करना भू सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं
Bleiben wir noch einen Moment bei dem Thema Üben. Wir wissen, dass eine Gewohnheit oder eine Angewohnheit eine Verhaltensweise ist, die wiederholt wird. Wenn wir üben, wiederholen wir das, was wir uns aneignen möchten, so oft wie möglich, um Erfolg zu haben. So lernen wir lesen, schreiben, Autofahren, ein Musikinstrument und vieles andere mehr. Swami hat gesagt, dass es nichts im Universum gibt, das beständigem Üben standhalten könnte. Im Sanskrit gibt es dafür den Begriff Sadhana. Damit ist das spirituelle Bemühen, das Üben, eine Methode, ein Mittel zur Vervollkommnung gemeint. Sadhana steht für eine regelmäßige, mit Ernsthaftigkeit durchgeführte Praxis, die unterschiedliche Schwerpunkte haben kann. Bhagavan sagt weiter über den Wert des Übens: Es gibt keine Aufgabe, die durch stetige Übung nicht zu meistern ist. Setze deinen Glauben in den Herrn und übe in der Gewissheit, dass du die Kraft und die Gnade Gottes hast, und alle Aufgaben werden leicht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um unsere tief verwurzelten Gewohnheiten wieder loszuwerden, bedarf es großer Anstrengungen. Damit wir unser Sadhana, unser Üben auch wirklich regelmäßig durchführen, macht es Sinn, wenn wir uns erst einmal einfache und begrenzte Ziele setzen, die wir auch selbst kontrollieren können. Es gibt ein unfehlbares Mittel, das uns dabei sehr behilflich sein kann. Es ist das Führen eines Tagebuchs. Herr Chipper schreibt in seinem Buch Sai Babas Mahavakya über Führung dazu Folgendes: Es ist verhältnismäßig leicht, Übungen auf dem Gebiet wie der Musik, dem Theater, dem Sport usw. so zu machen und die Fortschritte zu messen. Aber wie können wir etwas nicht Greifbares, Immaterielles wie den Charakter üben? Genau aus diesem Grund ist die Praxis des Sadhana für die Transformation des menschlichen Geistes eine Hilfe. Aspiranten auf dem Weg der Spiritualität werden ermutigt, ein Tagebuch zu führen. Die Erfahrung zeigt, dass alle, die mit Aufrichtigkeit und Entschlossenheit ein persönliches Tagebuch führen, mit unfehlbarem Erfolg rechnen können. Diese Methode setzt die wohlüberlegte Entscheidung voraus, Schwächen zu identifizieren, welche wir ausrotten möchten, und Verhalten oder Tugenden zu bestimmen, welche wir uns aneignen möchten. Nachdem wir das aufgeschrieben haben, müssen wir nur noch mit Hilfe unseres Tagebuches den Erfolg kontrollieren, den wir Tag für Tag auf dieses Ziel hin machen. So müssen wir uns jeden Abend einige Minuten Zeit nehmen, um unseren Tag Revue passieren zu lassen, damit wir erkennen können, wo wir gefehlt haben oder unserem Ziel näher gekommen sind. Und unsere Erkenntnis sollten wir genau aufschreiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche Unterstützung uns ein Selbstentwicklungstagebuch geben kann, können wir am Beispiel von Vishnu Prasad aus Nepal erfahren.
Das Selbstentwicklungstagebuch. Eine Fallstudie. Vishnu Prasad war ein Trainee für die Führungsmannschaft einer internationalen Bank in Kathmandu. Als guter Student wurde er noch vor seinem 21. Altersjahr für diese Stelle ausgewählt. Die Bank organisierte ein dreitägiges Führungsseminar auf der Grundlage des in diesem Buch beschriebenen Modells. Prasad war einer von 20 Teilnehmern. Zum Schluss des Workshops wurden die Teilnehmer aufgefordert, sich das Ziel zu setzen, während der nächsten 3 Monate eine oder 2 schlechte Gewohnheiten zu ändern. Jedem Teilnehmer wurde dabei individuell geholfen, dieses Ziel zu formulieren. Prasad war ehrlich genug, seine Probleme in aller Offenheit seinem Lehrer gegenüber folgendermaßen zu schildern: Ich stamme aus einer sehr armen Familie aus Ost-Nepal. Mein in der indischen Armee dienender Bruder unterstützte mein Vorhaben, in Kathmandu zu studieren. Ich war ein guter Student. Meine Kommilitonen aus wohlhabenden Familien versuchten, sich mit mir zu befreunden. Ich schämte mich meiner armseligen Herkunft. So begann ich, ein falsches Bild von meinen Eltern zu malen. Langsam wurde es zu einer Gewohnheit, Lügen oder Halbwahrheiten zu erzählen, wenn es dem Aufpolieren meines Images diente. Diese Gewohnheit breitete sich aus, so dass ich Lügen über meine Erfolge erzählte, um anderen zu imponieren. Als Resultat habe ich zu allen möglichen Situationen frei ersonnene Geschichten zur Verfügung. Diese Gewohnheit aber führte mich zu einem anderen Problem. Um meine Popularität zu erhöhen, offeriere ich freimütig, Dinge für meine Kommilitonen zu tun, nur um danach feststellen zu müssen, dass ich weder die nötige Zeit noch die Hilfsmittel dazu habe. Um wieder aus einer solchen Situation herauszukommen, muss ich mir weitere Geschichten ausdenken. All dies stört mich. Tief in mir weiß ich, dass dies falsch ist. Aber ich kann einfach nicht davon loskommen. Nach einiger Diskussionen mit einem Workshop-Lehrer entschied sich Prasad für ein Ziel, welches er in 3 Monaten erreichen wollte. Ich werde keine Lügen erzählen. Er fertigte ein einfaches Tagebuch an, um sich auf dieses Ein-Punkte-Programm zu konzentrieren. Jeden Abend machte er eine Tagesinventur und zählte die Anzahl falscher Aussagen, die er während des Tages machte, zusammen. Das Resultat notierte er im Tagebuch. Danach beschloss er, die Anzahl am nächsten Tag zu unterbieten. Während der ersten 2 Wochen kam er auf durchschnittlich 4 falsche Aussagen pro Tag. Während der nächsten 2 Wochen waren es noch 3. Dabei blieb es auch für 2 weitere Wochen. In der 4. Periode kam er auf durchschnittlich 1 falsche Aussage. In der 5. Periode zählte er für die ganzen 14 Tage nur 2 falsche Aussagen. Und diese beiden Lügen passierten ihm in einer Stresssituation aus Angst, dass die Wahrheit sein Ansehen bei seinem Manager verderben könnte. Doch er arbeitete hartnäckig weiter an sich, und während der 6. und somit letzten 2-Wochen-Periode hatte er ein sauberes Tagebuch für jeden der 14 Tage. Er lernte zu schweigen, wenn seine vorherige Gewohnheit ihn wieder zum Geschichtenersinnen verleiten wollte. So konnte er für die nächsten 3 Monate ein neues Ziel formulieren. Jedes Mal, wenn er einen Fehler beging, diesen auch zu gestehen. Zunächst war dies sehr schwierig, doch nach den ersten 2 Vorkommnissen war er über die Reaktion seines Vorgesetzten erstaunt. Es verringerte nicht sein Ansehen, wie er befürchtet hatte. Im Gegenteil, Es führte sie näher zusammen. Im dritten Quartal fügte er noch ein weiteres Ziel hinzu. Er wollte den Tag mit der Frage beginnen: Was kann ich heute zur Vorzüglichkeit meiner Bank beitragen? Die Frage bezog sich nicht auf seine persönliche Aufgabe, die darin bestand, sich um die Festgeldanlagen und Darlehen zu kümmern, sondern auf die Bank als Ganzes. So gab er sich einen Pluspunkt, wenn er einem Kollegen oder einem Kunden helfen konnte oder wenn er sich Kunden gegenüber mit lobenden Worten über die Bank äußerte. Er war endlich in der Lage, etwas Positives zu unternehmen, und dies bereitete ihm enormes Vergnügen. Und so ging es weiter. Nach etwa 2 Jahren wurde er für einen angesehenen Posten in der Filiale in Hongkong ausgewählt. Als er wieder einmal seinen Lehrer traf, fragte ihn dieser nach seinem Selbstentwicklungsprogramm und nach seinem Tagebuch. Prasad antwortete: Das Tagebuch veränderte mein Leben. Ich fand einen lebenslangen Freund in diesem kleinen Notizbuch, das ich immer bei mir trage. Die ersten 3 Monate waren die schwierigsten. Doch ich hielt mich an ihren Ratschlag und beschloss, dass in diesen 3 Monaten nur ein Thema die wichtigste Sache in meinem Leben sein sollte. Ich wollte mich von der Angewohnheit zu lügen befreien. Ich dachte immer nur an dieses eine Ziel. Nach 1 Monat hatte ich Vertrauen, dass ich gewinnen könnte. Doch als sich das Resultat nicht gleich weiter verbessern wollte, kamen die schwierigsten 2 Wochen. Doch auch dies half meiner Entschlossenheit durchzuhalten. Danach war es ein Kinderspiel. Prasad zeigte seinem Lehrer das Tagebuch mit den Eintragungen der ersten 3 Monate und seinen Plänen für die Zukunft. Wichtig ist natürlich, dass wir von diesem Prozess überzeugt sind und daran glauben. Nur so können wir einer solch anstrengenden Herausforderung auch mit Erfolg begegnen. Wenn wir immer noch Zweifel haben, so sollten uns die Worte von Samuel Johnson von der großen Wahrheit dieses Weges zu mehr Effektivität, Lebensqualität und Glück überzeugen. Die Quelle der Zufriedenheit muss dem eigenen Geist entspringen. Und wer so wenig über die Natur des Menschen weiß, dass er Glück durch das Verändern von irgendetwas anderem als seinen eigenen Charakteranlagen sucht, der wird sein Leben mit fruchtlosen Bemühungen verschwenden und den Kummer vervielfältigen, den er loszuwerden trachtet.
Arriba, te cita, palma.
Die Gewohnheiten, die wir angenommen haben, bestimmen unser Leben. Sie bringen uns Glück oder Unglück. Denken wir immer daran, dass das menschliche Leben sehr, sehr wertvoll ist, weil allein der Mensch im Gegensatz zu den Tieren in der Lage ist, seine Lebensgewohnheiten zu ändern. Unsere Sendezeit geht nun bereits dem Ende zu. Wenn Sie sich zu unserer Sendung äußern möchten, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info@radiosai.de. Mit dem folgenden Zitat von Bhagavan Sri Satya Sai Baba verabschiedet sich von Ihnen das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland und am Mikrofon Detlef Schmidt.
Damit aus diesen Handlungen feste, heilige Gewohnheiten werden, müsst ihr den Fluss edler, erhabener Gedanken und Gefühle unaufhörlich aufrechterhalten. Ständiges Bemühen wird euch ganz bestimmt Erfolg bringen. Benutzt eure Hände dazu, gute Taten zu vollbringen. Haltet den Namen des Herrn in eurem Inneren stets gegenwärtig und verhaltet euch nach außen entsprechend eurem wahren, angeborenen Wesen. Während eure Hände mit selbstlosem Dienst am Nächsten beschäftigt sind, lasst euren Geist voll in diesem Tun aufgehen. Das wird euch nicht schaden. Wenn schwere Regenfälle über den Bergen niedergehen und das Wasser in vielen Richtungen die Abhänge hinunterstürzt, so entsteht daraus noch kein Fluss. Wenn aber alles Wasser in eine einzige Richtung fließt, entsteht zuerst ein Rinnsal, dann ein Bach, dann ein Wildbach und schließlich ein Strom, über den das Regenwasser das Meer erreicht. Wasser, das in eine Richtung fließt, erreicht das Meer. Wasser, das in viele Richtungen auseinanderfließt, sickert langsam ein und geht verloren. Auch Lebensgewohnheiten sind so geartet. Welchen Nutzen haben sie, wenn sie bloß kommen und gehen, heute so und morgen so? Der heilige Strom guter Gewohnheiten muss stark und beständig an den Feldern heiliger Gedanken entlangfließen und schließlich im Augenblick des Todes ins große Meer der Glückseligkeit einmünden. Wer dieses Ziel erreicht, ist in der Tat wert, verehrt zu werden.
Reflect thy light, Lord, as the moon reflects the light of the sun in love, always in love. Let my heart reflect thy light, Lord, as the moon reflects the light of the sun in love.